Und dann stellt mich die Frage, wo kann Gott mich gebrauchen? Hat mich Gott wirklich mit Gaben beschenkt? Kann er mich überhaupt gebrauchen? Habe ich gar keine Zeit, auch noch mich mit Gottes Aufgaben zu beschäftigen? Das sind genau die Themen, die uns immer wieder beschäftigen. Und auf die ich heute so ein bisschen eingehen möchte. Proaktivität, was bedeutet das? Wir haben es vorher schon so ein bisschen angesprochen. Ich gehe es mal aus Wikipedia heraus. Durch differenzierte Vorausplanung und zielgerichtetes Handeln die Entwicklung eines Geschehens selbstbestimmt und eine Situation herbeiführen. Das heißt, ich muss wieder etwas tun, damit eine gewisse Handlung hervorgeht. Wir haben vorhin das Beispiel gehabt mit Abraham. Wenn Simon nie losgegangen wäre, aktiv gehandelt hätte, wäre er stehen geblieben. Man kann es auch vom Prinzip her besonderes Bejahen des Handelns als innere Einstellung. Das heißt, ich durch meine innere Einstellung versuche ich sozusagen, mich vorwärts zu bewegen. Oder, genau, eine Erwartungshaltung voraus. Das heißt, ich möchte irgendwo hinblicken oder ich möchte irgendwo hin, von daher muss ich erstmal loslaufen. Ich muss anfangen zu gehen. Wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, zum ersten Mal, habe ich gedacht, oh Mann, jetzt muss ich ja schon wieder. Ich muss schon wieder. Nicht nur, dass ich mich mit den Problemen rumplage, kann Gott mich überhaupt gebrauchen? Hat Gott mich überhaupt beschenkt? Oder habe ich überhaupt Zeit, in den, was Gott mir geschenkt hat, auch einfach auszuleben, auszuarbeiten? Muss ich hier schon wieder etwas tun, aus mir heraus? Das hat mich ziemlich deprimiert. Ich habe mich dann weiter mit dem Thema auseinandergesetzt und habe gesagt, Gott, was soll das? Kann ich natürlich verstehen, proaktiv zu sein, gibt die Motivation, ich möchte nicht nur immer reagieren auf meine Umwelt, ich möchte meine Umwelt selber gestalten. Und Stillstand ist auch keine Lösung. Wenn ich einfach nur stehen bleibe, dann passiert einfach alles um mich herum und ich habe keinen Einfluss darauf. Wir möchten uns heute mal unterschiedliche Geschichten aus der Bibel anschauen, wie Menschen reagiert haben. Und finden wir vielleicht auch hier diese Proaktivität in der Bibel. Ich habe häufig, erwarten wir so ein bisschen, was wir jetzt auch bei dem Beispiel gesehen hat, hören wir auch, wenn Gott mal endlich zu mir sprechen würde, was ich tun soll. Eigentlich dann auch wieder ein reaktives Halten. Das ist total cool. Wir wünschen uns das alle. Aber in vielen Menschen, mit denen ich rede, auch eigentlich in der Bibel erkenne ich oder sehe ich immer mal wieder, das wollen wir uns auch gleich anschauen, dass Menschen erstmal gemacht haben, aber aus einer gewissen Motivation heraus. Und diese Motivation, die zeige ich dann später auf. Wir wollen aber erstmal uns in die Bibel reinschauen. Das erste Beispiel, was ich anbringen möchte, ist David. David, den König, den wir kennen. Ich finde die Geschichten total spannend, cool. Ich finde sowieso das Alte Testament total cool mit seinen Geschichten. Manchmal auch total skurril, verstehe ich nicht. Aber trotzdem total spannend. Wer war David? David war ein Niemand, faktisch. Er war der Jüngste von allen Söhnen. Samuel sollte neuen König salben. Er wusste ungefähr, wo er hinlaufen sollte. Er hatte die Familie identifiziert. Und der Vater führt einen Sohn nach dem anderen vor Samuel und sagt, das kann der neue König sein. Der Größte zuerst, der Stärkste zuerst. Und Samuel merkt, es stimmt nicht. Gott sagt es ihm sogar. Schau nicht auf das Äußere, sondern schau auf das Innere. Wer war David? Er war ein Jüngling, er war ein Niemand, er war der Hirtenjunge. Der ganz Kleine, der die Hirte gehütet hatte. Eigentlich so, ja, für was anderes war er nicht zu gebrauchen, so nach dem Motto. Sehen wir das irgendwie ein bisschen in dem Endline wieder? Und derselbe Mann, der gesalbt worden ist von Samuel, möchte ich zwei Geschichten heute ein Stück weit ansprechen. In 1. Samuel 17 geht es genau um diese Geschichte, die wir auch alle kennen, David und Goliath. Und möchte ein paar Verse aus dem 1. Samuel 17 lesen, ab Vers 26. Wer will, kann gerne mit aufschlagen, ansonsten lese ich es auch gerne einfach vor. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen: Was wird man dem tun, der dieser Philister erschlägt und die Schande von Israel wendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? In Vers 28, und Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach: Warum bist du überhaupt hergekommen? Und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Du bist ein Niemand, David. Was machst du eigentlich hier? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bösheit. Du bist nur gekommen, um den Kampf zu sehen. Er unterschlägt ihm hier: Du bist ein Schaulustiger. Und David war eigentlich da und wollte ihnen Essen bringen. Er wollte ihnen etwas Gutes tun. David versteht es auch überhaupt nicht. Was habe ich denn getan? Ich habe doch nur gefragt. Er kann die Situation überhaupt nicht verstehen, warum keiner dieser Männer von Israel aufsteht und sich gegen diesen Philister stellt. Keiner. Die Geschichte geht weiter, er wird vor Saul geschickt, weil er einfach nicht Ruhe gibt. Und er sagt dann, Saul sagt dann auch: Du bist ein Jüngling, du bist ein Kleiner. Und Josef sagt ihm ganz einfach: So hat dein Knecht den Löwen wie den Bären erschlagen, und diesen unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einen von ihnen. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach: Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Er hat proaktiv gehandelt. Er hat nicht erst gefragt: Gott, was soll ich denn tun in dieser Situation? Sondern er hatte eine Identität. Er wusste, Gott ist mit ihm. Er wusste, wer er war. Er war der Gesalbte Gottes. Und aufgrund dessen ist er aufgestanden und hat gesagt: Ich habe schon alles andere erschlagen mit der Hilfe Gottes. Nicht ich, sondern mit Gottes Hilfe. Ist aufgestanden, wir kennen die Geschichte, wie sie ausgeht, und hat diesen Goliath den Kopf abgeschlagen. Wenn man die Geschichte liest, die haben ihn versucht, dann noch in eine Rüstung zu packen. Die haben nicht so eine Rüstung gefunden, die ihm nur ansatzweise passt. Die waren alle viel zu groß. Er war klein und schmächtig. Was er hatte, war eine Identität. Einer meiner Lieblingsgeschichten: David und seine Kriegshelden. Da, 1. Chroniker 11. Vers 15. Und drei aus den 30 Helden zogen hinab zum Felsen zu David in der Höhe Adalum. Bitte hakt mich nicht auf den Namen fest, ich werde es wahrscheinlich alle falsch aussprechen. Aber das Lager der Philister lag in der Ebene Rephaim. David aber war in der Bergfeste und die Wachen der Philister war damals in Bethlehem. 1. Chroniker 11, genau. Und David gelüstete es und sprach: Wer will mir Wasser zu trinken geben aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem? Was für eine verrückte Idee. David ist im Krieg mit den Philistern, kommt gerade aus einer Schlacht heraus, sitzt dort und sagt: Wer bringt mir Wasser aus der Festung aus Bethlehem, wo die Philister waren? Was eine verrückte Idee eigentlich. Total skurril. Wahnsinnig, David? Es gab ja zum Glück die drei Helden. Da brachen die drei in das Lager der Philister ein und schöpften Wasser aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem und trugen und brachten es zu David. Er aber wollte es nicht trinken, sondern goss es aus vor den Herrn als Trankopfer und sprach: Das lasse mein Gott fern von mir sein, dass ich solches tue, und trinke das Blut dieser Männer, die sich der Gefahr ausgesetzt haben. Denn sie haben das Wasser unter Lebensgefahr hergebracht. Darum wollte er es nicht trinken. Das taten die drei Helden. Eine total verrückte Situation. Und was wird aus dieser Situation, aus diesem aktiven, proaktiven Handeln? Es wird ein Dankesopfer an Gott. Diese drei Helden machen total verrückte Sachen. Sie gehen rein und danken dadurch Gott in ihrer Größe. Das haben sie gemacht. Sie haben gehandelt heraus aus Prinzipien, weil sie wussten, Gott ist mit mir. Wer kann gegen mich sein? Sie haben die Philister verhöhnt. Diese Identität, es war ihnen vollkommen egal, weil sie wussten, wer mit ihnen ist. Gott. Sie mussten nicht unbedingt immer eine Stimme Gottes hören, sondern sie haben gehandelt, weil sie wussten, wer sie sind, weil Gott ihnen diese Identität gegeben hat. Ein Gegenbeispiel aus der Bibel, ich würde es jetzt nicht komplett lesen, es klingt auch so ein bisschen zwischen den Zeilen, Gideon, Richter 6, Vers 33, wenn mal jemand nachlesen möchte, der war sich ein bisschen unsicher, soll er jetzt in die Schlacht ziehen, mit wie vielen Leuten? Er hat Fälle ausgelegt. Er hat Gott herausgefordert. Das ist nicht proaktives Handeln gewesen. Er wusste nicht ganz genau, ist Gott jetzt mit mir? Wie soll ich es machen? Ein anderes, für meines Erachtens total schönes Beispiel, eine Frau, Esther. Ich muss kurz die Geschichte ein bisschen aufziehen. Ahasveros, wieder so ein komischer Name, den ich glaube ich wieder falsch ausspreche. Der König von Persien. Er macht ein total großes Fest und er möchte den ganzen Fürsten seines Landes zeigen, was für eine tolle, schöne Frau er hat. Er sagt, komm her, ich will zeigen, wie toll du bist, wie schön du bist. Ich will ein bisschen angeben mit dir. Und die Frau sagt, nee, ich habe keinen Bock. Schlechte Idee gewesen. Das war total verpönt. Er hat total die Autorität verloren durch diese Aktion, sodass er die Frau nicht umbringen lassen hat, aber er hat sich von ihr getrennt, von dieser Frau. Aus Folge dessen hat er natürlich gesagt, ja okay, jetzt ist meine Frau weg, jetzt brauche ich halt eine neue, ganz klar. Er schickt dann Kundschafter ins ganze Land. Damals war vom Prinzip her Juda oder beziehungsweise Israel gefangen genommen von Persien. Und somit waren halt auch die Juden Teil sozusagen in Persien gewesen. Und er schickt jetzt Boten in alle Lande aus und es wurde eine total schöne Frau gefunden. Esther, die Nichte von Mordechai. Sie wurde gefunden, sie wurde in den Palast von Ahasveros gebracht. Sie wurde gepflegt, das ging ein ganzes Jahr, wurden die vom Prinzip erstmal geschmückt und schön gemacht, gebadet und so weiter und so fort, bevor sie ansatzweise vor ihren König treten durften. Esther hat es irgendwie geschafft, es schneller hinzukriegen, weil sie Gunst in ihren Augen empfunden hatte. Lange Rede, kurzer Sinn, Ahasveros war so begeistert von Esther, von ihrer Schönheit, von ihrer Anmut und ich glaube auch im Laufe der Geschichte, sie hatte wirklich was auf dem Kasten gehabt, sie war schlau, sie wusste, wie sie spielt. Mit auch den Reizen ihres Königs. Sie wurde sozusagen die Frau. Und jetzt hatten wir ein riesengroßes Problem. Der Onkel hat sich mit einem anderen Fürst angelegt in der Zeit. Mit Haman. Haman war auch ein großer Fürst. Und da ging es dann darum, wer preist wen und so weiter und so fort. Und Mordechai wusste ganz genau aufgrund seiner Identität, ich schmeiße mich nicht vor diesen Fürsten in den Schmutz, in den Boden. Ich habe einen Gott, an den ich glaube. Das hat Haman ziemlich genervt. Und Haman hat es sogar so weit auf die Spitze gebracht, dass er ein Gesetz erlassen hat. Mit Ahasveros. Er hat ihm nicht die ganze Geschichte erzählt. Mordechai hat eigentlich Ahasveros geholfen in einem Hinterhalt. Und Haman führt seinen König komplett an der Nase herum, er lässt ein Gesetz und sagt, wer nicht vor uns in die Füße fällt, wird sterben. Und die haben wirklich per Gesetzesentschluss gefasst, die kompletten Juden auszurotten. Was für eine Situation. Die Jüdin ist Königin. Tritt die für ihr Land ein? Ja, nein. Es gab noch ein anderes komisches Gesetz. Keiner durfte vor den König treten, ohne dass der König ihn gerufen hat. Wenn er das doch gemacht hat, dann gab es Hü oder Hott. Hü, der König hat es akzeptiert, dass er die Autorität des Königs verletzt. Wir haben vom Prinzip die erste Geschichte, wo er die Frau verlassen hat oder wo er die Frau weggehen lassen hat. Wenn es Hott war, also vom Prinzip her, wurde dieser Mensch getötet. Esther ist proaktiv zu dem König gegangen, ist diese Gefahr auf sich gegangen, weil sie wusste, wer sie ist. Sie wusste ihre Identität als Jude, sie wusste ihre Identität, dass sie Gottes Volk sind. Die Geschichte ist total spannend zu lesen, kann ich euch nur empfehlen. Sie spielt wirklich mit dem König später. Sie lädt ihn zum Mahl ein, mit Haman zusammen. Und der König fragt die ganze Zeit, was willst du eigentlich von mir? Die gehen wieder auseinander, sie lädt sie nochmal ein. Sie spielt richtig. Und letztendlich geht es gut aus. Esther wusste über ihre Identität. Sie wusste, wer sie war und wer mit ihr war. Gott möchte sie gebrauchen. Nein, er möchte nicht, er will sie gebrauchen. Wir haben jetzt so häufig schon das Thema gehabt, Identität, die Sicht auf der Gottes auf mich. Wir hatten vorhin schon das Beispiel von David gehabt. Nathan, der Prophet, sagt später zu David, hat es zusammengefasst, ich denke aber, David wusste die ganze Zeit, was er in seinem Gott hatte. Wir sehen es in dem Psalm und so weiter und so fort. Ich möchte trotzdem diese Verse lesen aus 1. Chroniker 17, Abvers 2. Nathan sprach zu David, alles, was in deinem Herzen ist, das tue, denn Gott ist mit dir. Hier ist nochmal zusammengefasst, Identität. Du musst es noch nicht mal fragen, du kannst es tun, weil ich mit dir bin. Weiter ab Vers 7, so spricht nun mein Knecht David, so spricht der Herr Zebaoth, ich habe dich von den Weiden hinter den Schafen weggenommen, dass du ein Fürst über mein Volk Israel sein solltest. Und ich bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist, und habe deine Feinde ausgerottet vor dir und dir einen Namen gemacht. Vers 10. Nicht du sollst mir ein Haus bauen, ich kürze es ein bisschen ab, sondern ich möchte dir ein Haus bauen. Vers 12. Ich will deinen Thron bestätigen ewiglich. Er war in der Segenslinie Jesu. Ich will dein Vater sein und er soll, oder er bezieht dann auf, später auf seine Söhne, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm wenden, wie ich es sie vom Gewand habe, der vor dir war. Er spricht hier Saul an. Was für eine Verheißung Gottes auf David. Er hatte eine Identität, er wusste das. David war gesalbt. Er hat den Heiligen Geist in diesem Akt geliehen bekommen. Das ist der alte Bund. Wir leben heute im neuen Bund, im Neuen Testament. Wir bekommen nicht etwas geliehen, sondern wenn wir unser Leben dem Herrn Jesus gegeben haben, ist es weit mehr. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Wir haben das Leben Gottes in uns. Es ist nicht uns geliehen worden, dass es vielleicht mal wieder wegkommt. Nein, Jesus lebt in dir. Das ist deine Identität. Und wenn du diese Identität noch nicht hast, strebe danach, spreche uns an. Es ist eine unglaubliche Kraft, Stärke. 2. Galater 2, Ab Vers 19, denn ich bin durch Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Da lebt etwas in dir. Jesus. Da ist eine absolute Einheit zwischen dir und Jesus. Du bist eins mit Christus. Johannes 17, Vers 20 und folgende. Ich bitte aber nicht alleine für sie, sondern auch für die, die durch dich ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Jesus ist in dir. Er ist eins. Wir sind komplett eins mit unserem Gott. Es gibt nicht irgendwie Gott und uns. Wenn du ihn angenommen hast, wenn du lebst, ist das deine Identität. Das sagt hier Jesus selber in dem hohepriesterlichen Gebet. Er bittet den Vater. Es ist deine Bestimmung, eins zu sein mit Jesus. Und das ist jetzt bitte wörtlich zu nehmen, nicht nur metaphorisch. Jesus lebt in dir. Das ist deine Identität. Gott hat sich sogar wahnsinnig Mühe gegeben, das in unsere Köpfe hineinzubringen. Das ist wahnsinnig. Er benutzt hier sogar Bilder, damit wir das wörtlich nehmen. Johannes 6, Vers 56. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Er hat uns das Abendmahl gegeben, damit wir das verstehen. Wir nehmen Jesus in uns auf. Nicht durch das Abendmahl, es ist ein Bild. Durch die Entscheidung ist Jesus in dir. Das ist deine Identität. Und wir dürfen dann zusammen sagen oder auf uns beziehen, so wie der Vater Gott seinen Sohn gesagt hat, nach seiner Taufe, Matthäus 3, Vers 17, und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist deine Identität. Du bist Teilhaber. Dir gehört das Ganze, was Jesus geschenkt worden ist, gehört dir, nicht weil du es verdient hast, sondern weil Jesus dich erwählt hat. Weil Jesus gesagt hat, ja zu dir, das ist deine Identität. Du bist Kind Gottes. Du bist Gott, ich sag's jetzt mal so krass. Wenn wir die ganzen Verse vorher sagen. Überspitzt, es gibt Unterschiede, aber vom Prinzip her, diese ganzen Verse in dir, wir sind eins. Zeigt sehr, sehr viel drauf, was für ein Riesenerbe wir von Gott bekommen haben. Ich mag das total gerne als Vergleich. In 2. Mose Vers 19, wo Israel vor dem Berg Sinai steht. Mir läuft die Zeit total weg, sehe ich gerade. Lest die Verse bitte mal selber, wie Gott sich präsentiert dort an diesem Berg. Das ist wahnsinnig. Die Leute haben Angst, sie trauen sich nicht, an diesen Berg zu gehen. Da fällt jeder tot um. Und dieser Gott lebt in dir. Das ist deine Identität. Und aus dieser Identität können wir proaktiv sein. Wir können aufstehen, wir können gehen. Ich kann nicht. Jesus kann. Ich bin nicht fähig. Jesus befähigt dich. Nicht du, sondern Jesus in deiner Identität. Hans-Peter Reuer, der leider nicht mehr lebt, hat eine total schöne Predigt, die ich auch jedem weiterempfehlen kann. Kann mich Gott gebrauchen. Etliche Dinge kommen auch aus dieser Predigt aus der rein. Und er hat einen Freund, der Peter Reed. Und der hat mal eine Liste geführt, die ich euch jetzt mitgeben will. Noah hat sich betrunken. Abraham war zu alt. Isaak war ein Tagträumer. Jakob ein Lügner. Lea war hässlich. Josef wurde misshandelt. Mose, David und Paulus waren Mörder. Gideon hatte Angst. Simson hatte lange Haare. Deborah war eine Frau. Rahab war eine Prostituierte. David war zu jung, stellte sich wahnsinnig, weil er Angst hatte und hatte eine Affäre. Elia war ein Selbstmordkandidat. Jeremia war depressiv. Jesaja predigte nackt. Hiob wurde alles weggenommen. Johannes der Täufer aß Heuschrecken. Petrus war jähzornig. Johannes war selbstgerecht. Die Jünger schliefen beim Beten. Simeon war fanatisch. Maria war faul. Maria Magdalena war von dem Dämon besessen. Der Junge mit den 2 Fischen und den 5 Broten war unbekannt. Bis heute. Die Samariterin schlief mit vielen Männern. Paulus war Single. Keine Ahnung, ob Vor- oder Nachteil. Paulus hatte aber auch ein Magengeschwür. Und Lazarus war tot. Er hat mit seinem Tod Jesus verkündigt. Was für eine Entschuldigung hast du? Deine Identität, Jesus in dir. Du bist meine geliebte Tochter, ich habe Wohlgefallen an dir. Du bist mein geliebter Sohn, ich habe Wohlgefallen an dir. Ich mag praktische Sachen. Ich glaube, wir vergessen es viel zu häufig. Das ist, wir reden jetzt hier über die Identität. Sie kommt leider immer zu selten an die Realität. Sie ist nicht in unserem Alltag drin. Leider, das müssen wir üben, das müssen wir erlernen, dass wir wissen, was Jesus gemacht hat, welche Identität uns Jesus gegeben hat. Ich möchte da, wie gesagt, ein paar praktische Tipps zu geben. Ihr kennt das sicherlich, diese Smileys. Ich wollte eigentlich euch jetzt aufstehen lassen, in 5 Gruppen einteilen und sagen, macht jetzt bitte eine WhatsApp-Gruppe. Ja, jeder. Wir hatten ja vorhin das mit dem Informationsüberfluss, dass wir das mal sinnvoll nutzen. Und jedes Mal, wenn ihr an Gott denkt, wenn ihr sagt, mir geht's, ich sag's jetzt mal scheiße, ja? Ich fühle mich geliebt, mir geht's gut, einfach nur dieses Smiley in die Gruppe reinschicken, um die anderen zu erinnern, um dich selber zu erinnern, aber auch die anderen zu erinnern, wir leben mit Gott zusammen. Lass diese Identität Realität werden. Bitte macht's im Nachgang. Handelt wirklich, ja, irgendwie. Vielleicht fällt euch eine andere gute Idee ein. Jetzt noch ein praktischer Tipp aus der Bibel. Seid dankbar in allem. 2. Thessalonicher 5, Vers 18. Nicht dankbar für die Sachen zu sein, die wir sowieso schon gut finden. In allem steht hier, wortwörtlich in der Bibel. Das heißt auch für die schlechten Sachen. Warum sagt es eigentlich Jesus uns? Warum sagt Jesus uns, seid dankbar in allem? Das ist doch heuchlerisch. Wenn es mir total dreckig geht, wieso soll ich dankbar sein meinem Jesus? Das ist vom Prinzip her aber eine ganz normale Logik. Gott sieht dich. Gott will dich. Und wenn du nicht in dem Moment auch dankbar bist, sagst du, Gott, du lügst mich an, du hast nicht recht. Und wenn wir diese Männer der Bibel sehen, viele Sachen verstehen wir nicht. Wir werden sie hier auch nie verstehen. In der Ewigkeit werden wir sie verstehen. Sorry. Hiob, lass uns mal drüber nachdenken. Der hat alles verloren. Und Gott sagt zu ihm, sei dankbar. Er hatte das Glück, dass er in seinem Leben noch erfahren durfte, was Gott mit ihm vorhat. Und es war größer als vorher. Wenn du in einer Krise steckst, Gott arbeitet an dir. Es ist nicht umsonst, weil du eine Identität hast. Seid dankbar in allem. Sei einfach mal in dem Punkt gehorsam. Und ich garantiere euch, es wird euer Leben radikal verändern. Gerade bei uns Deutschen. Wir sehen immer so, boah, da könnte man noch was besser machen oder da. Dankbar in allem. Punkt. Gut, Proaktivität. Ich habe hier eine Grafik aufgezeigt von Franklin Covey. Er hat ein Buch geschrieben, die 7 Wege zur Effektivität, kann ich auch jedem empfehlen. Die Proaktivität kommt hier vor. Da ist vom Prinzip her, ich gehe ein bisschen weg, damit ihr es auch seht. Er hat 3 Wege aufgezeigt. Wir beschäftigen uns heute hier mit dem ersten Weg der Proaktivität, wie ich von einer Abhängigkeit in eine Unabhängigkeit komme. Das heißt, wie gesagt, eigener Erfolg, oder im Englischen mag ich es eigentlich leading yourself, das heißt, aber nicht aus mir heraus, sondern aus deiner Identität heraus. Dann sind es doch ganz praktische Sachen. 2. Weg am Ende, mal hingucken, wo will ich denn eigentlich hin? Und dann priorisieren. Vielleicht haben wir die Chance, auf die einen oder anderen Punkte nochmal später drauf einzugehen. Also nicht heute, sondern später. Ich wollte es nur nochmal aufzeigen. Proaktives Handeln. Wir hatten ja vorhin so ein bisschen das Thema gehabt, Gott kann mich nicht gebrauchen. Oder wie soll ich in der ganzen Zeit, die ich noch habe, Gott dienen, Gott meine Gaben hingeben. Ich habe jetzt mal hier ein Rollendiagramm aufgezeigt. Das findet man häufig in Management-Seminaren. Du hast unterschiedliche Rollen in deinem Leben, die du irgendwie alle erfüllen musst. Du bist Ehemann, Frau, Gemeindemitglied, Kollege. Du brauchst auch manchmal Erholung. Ja? Hausfrau, Hausmutter, das hatten wir vorher. Hausmann, Hausfrau, Mann. Du bist Konsument. Wo tust du konsumieren, wo du einfach nur mal dich berieseln lässt. Vater, Mutter, Kind Gottes, Chef, Schlafen, Hausmeister, Gärtner, muss ja auch irgendwie alles richtig gemacht werden. Organisator, das heißt, du bist in deinen Rollen verstrickt. Du bist in deinen Rollen und wo du dann sagst, ja, aber Gott, sorry, es bleiben nur 2% übrig. Wie kann ich mich denn dann da mit meiner Identität beschäftigen? Da ist irgendwas falsch, gell? Verkehrt. Jesus in dir. Jesus möchte nicht eine Rolle, ein Stück Kuchen sein. Gott, Jesus gibt dir eine Identität, dass du ihn mit überall mit hinnimmst. Egal, ob du Ehemann, ob du Vater bist. Es geht hier nicht darum, etwas zu tun, sondern es geht um eine Beziehung zu deinem lebendigen Gott. Und dann kannst du, auch wenn du Stress hast, zu Hause, das Ganze versuchst zu organisieren, Jesus ist da mit dir. Er hat dir gerade diese Aufgabe gegeben. Dann bleib in dieser Aufgabe. Du kannst aber auch natürlich mal gucken, hinterfragen, wo lebe ich denn eigentlich Gott in meiner Realität? Und dann vielleicht auch eine Umpriorisierung zu machen. Zu sagen, okay, ich habe noch Ressourcen frei oder ich kann das eine oder andere wegnehmen, um wirklich dann auch die Gaben, die Gott dir gegeben hat, in der Gemeinde einzusetzen. Oder vielleicht ist es deine Gabe, bei deinen Arbeitskollegen zu sein, sie zu zeigen, Jesus liebt dich, Jesus gibt mir eine Identität, eine Kraft. Aber es geht jetzt erstmal nicht darum, etwas Neues zu tun, sondern mit Jesus in eine Identität zu kommen. Ich möchte es kurz zusammenfassen. Und zwar mit einer Geschichte, die mir jetzt ständig über die Füße gestolpert ist. Ich habe mit Peter auch vorher nochmal schon mal gesprochen gehabt. Er hatte es auch vor ein paar Monaten gehabt. Deswegen habe ich gesagt, hoffentlich wiederholt sich nicht zu viel. Und dann habe ich gesagt, haben wir beide gesagt, und wieso nicht? Wenn die Geschichte uns beiden über die Füße stolpert, Wiederholung ist nicht schlecht. Matthäus 4, Vers 22. Und ich denke, dass diese Geschichte auch auf beide Sachen eine Antwort gibt. Ich kann nicht, Gott hat mich nicht beschenkt. Oder ich kann nicht, weil ich sowieso zu beschäftigt bin. Matthäus 4, Vers 22. Die Überschrift finde ich eigentlich schon total skurril, aber so ist es leider in der Bibel. Jesus und der sinkende Petrus auf dem Meer. Ich sehe da was komplett anderes. Wir möchten die Geschichte mal lesen. Und alsbald drang Jesus die Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließ. Das heißt, die haben furchtbar viel gearbeitet. Und jetzt müssen die sogar noch auf den See Gethsemane und müssen rudern. Sie geht hier sogar in dem Vers 25. Aber in der 4. Nachtwache kam Jesus zu ihnen, und ging auf dem Meer. Das heißt, vierte Nachtwache. Das heißt, sie waren schon echt lange auf diesem See unterwegs. Die haben vorher schon gearbeitet und jetzt sind die super lange auf dem See unterwegs. Und da kam halt dieses Skurrile, dass Jesus auf dem See ihnen entgegenläuft. Und jetzt kommt es eigentlich zu der Geschichte, auf die ich hinaus möchte. Petrus sieht Jesus auf dem See und dann sagt Petrus aber, antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Was für eine Idee hat Petrus eigentlich hier? Das widerspricht sämtlichen Naturgesetzen. Er wusste, Jesus ist echt gut. Ja, Gott hat auch schon echt übernatürlich gehandelt. Aber wie kommt der eigentlich auf die Idee? Der hat den ganzen Tag gearbeitet, die ganze Nacht durchgerudert. Wie kommt der jetzt auf die Idee zu sagen: Jesus, ich habe jetzt total Lust, zu dir zu kommen. Und zwar über das Wasser. Und Jesus sprach: Komm her, Petrus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Wir wissen, er ist später untergegangen. Ist es schlimm? In den Händen Jesu. Jesus hat ihn herausgezogen aus den Wellen. Leute, lasst euch begeistern von Jesus. Jesus, geht es um die Beziehung. Hört auf zu rudern. Und geht aufs Wasser, proaktiv. Lächt nach der Sehnsucht Gottes. Er wartet auf euch. Er wartet auch auf euch, aus dem Wasser wieder herauszuziehen. Geht aufgrund der Identität, die Gott euch gegeben hat. Nicht etwas Neues tun, sondern Gott möchte eine so tiefe Liebesbeziehung zu euch. Darum geht es Gott. Und das andere kommt alles von alleine. Genau derselbe Petrus kommt später, als er Jesus verraten hat, tut ihn Gott dermaßen krass in die Korrektur bringen. Oder bringt ihn in die Korrektur. Jesus fragt Petrus dreimal: Hast du mich lieb? Petrus versteht das überhaupt nicht. Jesus kommt nicht zu Petrus und gibt ihm eine neue Aufgabe, sondern Jesus möchte erst das Beziehung wieder klären. Er möchte wieder eine Einheit mit Jesus sein. Petrus, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt es. Petrus, liebst du mich? Es geht Gott, Jesus, immer um die Beziehung. Er möchte, dass du weißt, welche Identität er dir gegeben hat. Nicht noch etwas zu tun. Steh auf. Geh aus dem Boot. Hör auf zu rudern. Und geh zu deinem Jesus, auch wenn du untergehst. Eins garantiere ich dir, Jesus wird da sein. Nochmal kurz einen Abschnitt zur Identität. Die Frauen haben häufig zu kämpfen, dass an der Bibel immer nur die Männer angesprochen werden. Jetzt nehme ich mal bewusst eine Textpassage. Ich muss mich ja auch identifizieren, dass ich Braut bin. Keine Ahnung. Hohelied, Vers 4. Siehe, meine Freundin, du bist schön. Siehe, schön bist du. Deine Augen sind wie Tauben hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die herabsteigen vom Gebirge Gilead. Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe, die aus der Schwemme kommt. Alle haben sie Zwillinge und es fehlt kein unter ihnen. Das ist sehr schön blumig umschrieben. Aber so sieht Jesus dich. Das ist deine Identität. Egal, keine Ahnung, ob du dich damit identifizieren kannst oder nicht. Ja. Deine beiden Brüste sind wie Kitze, Zwillinge einer Gazelle, die unter den Lotusblumen weidet. Vielleicht würden wir heute eine andere Sprache benutzen. Aber Jesus verwendet hier eine extrem blumige Sprache, eine bildliche Sprache, um zu zeigen, wie verknallt er in dich ist. Und darum geht es Jesus. Siehe, meine Freundin, du bist schön. Stehe auf. Hör auf zu rudern. Komme zu deinem Jesus. Amen.